Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit der Sprachwissenschaftlerin und Sprachheilpädagogin Frau Professor Dr. Susanne van Min zum Thema des Spracherwerbs und Sprachgebrauchs unter Bedingungen des Williams-Beuren-Syndroms. Und nochmal kurz zur Erinnerung, im ersten Teil des Gesprächs ging es zunächst darum, was wir unter Sprache verstehen, dann darum, was eine gute Logopädie und eine gute schulische Förderung der Sprache ausmacht. Dann ging es darum, dass es wichtig ist, den sprachlichen Entwicklungsstand eines Kindes oder Jugendlichen möglichst genau zu kennen. Und da es da manchmal Unklarheiten gibt, auch bei Jugendlichen, ist es so, dass Susanne van Min seit vielen Jahren bei den Bundesverbandstreffen anbietet, so einen Entwicklungsstand zu erheben und auch dann entsprechende Unterstützungs- oder Fördermöglichkeiten an die Familien weiterzugeben und ihnen vorzuschlagen. Genau, und im letzten Teil des Gesprächs ging es dann hauptsächlich darum, was die Ursachen dafür sein können, dass viele Kinder und auch Jugendliche relativ starke Verzögerungen haben beim Spracherwerb und dass dabei einerseits Erkrankungen am Ohr eine wichtige Rolle spielen, aber vermutlich auch die sogenannte Hyperakusis, also die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Geräuschen. Soweit zu den Inhalten des ersten Teils des Gesprächs. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, aber natürlich auch einige Impulse und Anregungen beim zweiten Teil des Gesprächs. Viel Spaß beim Hören. Ich würde nochmal auf den Aspekt der Entwicklung zurückkommen. Es ist ja so, dass die Kinder mit WBS, häufig, du hast gesagt, viele haben einen unauffälligen Entwicklungsverlauf, aber bei vielen sind ja auch motorische Entwicklungsrückstände oder Beeinträchtigungen da. Genau, du hattest auch gesagt, es gibt ein breites Spektrum, wann die Kinder anfangen zu sprechen. Nun ist es ja so, dass wenn die Mutter oder der Papa auch zu ihrem zur Gruppe, wo man im Geburtsvorbereitungskurs war, geht und die anderen Kinder können dann schon krabbeln und laufen und so weiter. Und das verändert ja dann doch eine Menge und dann setzt das Sprechen sehr, sehr spät ein. Also für mich wäre die Frage, ab wann ist es typischerweise so, dass bei Kindern mit WBS diese ersten Sprachen oder die ersten Meilensteine da kommen? Ab wann würdest du sagen, dass man schon auf jeden Fall sich nochmal auch professionelle Unterstützung da holen sollte in Form von Logopäden? Und dann nochmal verknüpft eine dritte Frage, und zwar kann ich mich grob erinnern an die Diskussion, die es mal gab mit dem Einsatz von Gebärden. Dass man gesagt hat, Kinder setzen entweder WBS zu spät oder zu früh Gebärden an. Und vielleicht kannst du dazu nochmal zu dem Komplex ein bisschen was sagen, bitte.
Stimmt, ich fange mit den Handbewegungen an, dass es dazu Forschungen gab, Kinder oder grundsätzlich Zusammenhang von rhythmischen Handbewegungen in Verbindung mit dem Spracherwerb und man daran arbeitet. Ich glaube, es ist immer noch nicht richtig in trockenen Tüchern. Kinder, die sich rhythmisch zum Plappern im Alter von 10-12 Monaten bewegen können, die haben schon die prosodischen Merkmale ihrer Sprache aufgenommen, den Sprachrhythmus. Wie funktioniert das mit den Silben und der Betonung, dass sie sich im Takt zur Sprache bewegen können und dass man überlegt, ob das nicht ein klinischer Marker sein kann. Kinder, die das nicht schaffen, können die prosodischen Merkmale, also den Takt ihrer Sprache, nicht knacken, den man als Einstieg in den Spracherwerb sieht. Und da weiß ich gerade nicht, wie hieb- und stichfest da die Forschung mittlerweile ist. Also deswegen würde ich dazu, also das ist das eine. So, und dann Marker, ab wann zum Arzt? Also ja, wenn ich deine Fragen zusammenfasse, ab wann zum Arzt, ab wann Therapie? So, das eine ist natürlich die Lautentwicklung. Also die Kinder steigen in den Spracherwerb durch das eigene Plappern, also Laute generieren. Im Alter zwischen 10 Monaten und 5 Jahren.
Krass.
10 Monate, manche sind 5, bevor sie damit starten.
Das heißt, bevor sie 5 sind, fangen sie noch nicht an zu sprechen.
Ja, solche Kinder haben wir auch, aber dazu sage ich gleich nochmal was, weil wir da durchaus eine Idee haben und es liegt dann nicht am Gehör. Okay. So, wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, die Laute zu erwerben, wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, Wörter sich nur langsam zu merken oder Bedeutungen nur langsam zu merken, möchtest du den Teddy oder möchtest du die Puppe beispielsweise, so dass dass man dann tatsächlich Rücksprache mit dem Kinderarzt halten sollte. Als Eltern, oder ich würde den Eltern immer sagen, sobald ihr ein ungutes Bauchgefühl habt, verlasst euch auf eure Intuition und haltet Rücksprache mit eurem Kinderarzt, mit eurer Kinderärztin. Das ist das Beste, das man tun kann. Und wenn dann nochmal jemand von außen drauf schaut, dass der dann sagen kann, Mensch, zur Sicherheit lassen wir das tatsächlich bei Facharzt X oder bei Therapeutin Y nochmal abklären. Ich gebe euch eine Verordnung, um weiter prüfen zu lassen. Das ist das, was mir immer dazu einfällt. So, und mit wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, in der Kita beispielsweise, sich dann mit den anderen Kindern zu unterhalten oder in Interaktion zu kommen, wenn sie sich da nicht durchsetzen können, verbal nicht durchsetzen können. Wir sagen immer so gerne, wer Sprache hat, braucht keine schlagenden Argumente. So, also wenn ein Kind sich sprachlich mit anderen Kindern nicht zusammensetzen kann, beim Basteln oder auf dem Bauteppich oder in der Sandkiste, dann sollte man tatsächlich Kinderarzt und weitere Bitte um Abklärung, äußern. So, und Wortschatz überhaupt speichern, da kommt dann der andere Aspekt der kognitiven Kapazitäten der Kinder hinzu. Da sieht man da tatsächlich den Einfluss der mal mehr, mal weniger eingeschränkten kognitiven Kapazitäten. Wie gut kann ich also etwas abspeichern? Wie gut kann ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richten? Also wie lange und wie fokussiert? Und dementsprechend kann dann ein Kind den Wortschatz abspeichern oder Grammatikstrukturen. Und da kommt dann eben neben Gehör die Kognition mit hinein. Häufig ist auch überhaupt Muskeltonus, also wie kräftig sind die Muskeln eines Kindes, die deutliche Aussprache unterstützen können. Das kommt mit hinzu. Das sind mit die wichtigen Dinge.
Und dann kommt ja das, was ja auch in der Literatur oft beschrieben wird, noch die verspätete Wortschatzexplosion oder so ähnlich. Das heißt, dass die Kinder ja, deswegen war ja auch der Eingang doch relativ oder als Jugendliche relativ gut sprachlich organisiert sind, jetzt in Relation, im Vergleich zu ihren geistigen und kognitiven Fähigkeiten, ne? Diese Aufholphase oder diese Wortschatzexplosion, die kommt ja dann später. Wann ist das ungefähr? Gibt es da auch so eine breite Spanne oder kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Da gibt es auch eine breite Spanne. Das hängt ja auch immer davon ab, mit welchem Alter die Kinder in den Lautspracherwerb einsteigen. Und in Relation dazu ergeben sich all die anderen Entwicklungsschritte. Für Kinder mit Willems-Beuren-Syndrom zieht sich alles sowieso in der Regel ein bisschen in die Länge. So bei Kindern, die ohne Willems-Beuren-Syndrom aufwachsen, haben wir diesen Wortschatzspurt Im Alter von 3 Jahren, plus minus, auch da haben wir eine große Spannbreite. Da ist aber unser klinischer Marker, wenn ein Kind mit einem unauffälligen ein Kind sollte im Alter von 24 Monaten mindestens 50 Wörter aktiv in seinem Wortschatz benutzen. Das kann Töff-Töff sein, das kann aber Auto sein. Ganz egal. Oder aber mindestens die von mir aus 30 Wörter, die das Kind aktiv benutzt, auch zu Wortkombinationen, 2 Wortkombinationen schon verknüpfen können. Ist das nicht der Fall, sollte man dieses Kind sehr, sehr gut beobachten und schon mal mit unterstützen. Unterstützen und beobachten, ob das Kind bis zum Alter von 3 Jahren diesen Wortschatzrückstand aufholt. So, jetzt haben wir die Kinder mit Williams-Beuren-Syndrom, die unter Umständen etwas später einsteigen in den Lautspracherwerb. Eben in Relation werden sich diese Entwicklungsschritte später zeigen. Die Wortschatzexplosion, in der wirklich der Wortschatz mit 85 Wörtern beispielsweise pro Woche ansteigt, also dann gibt es eine unglaubliche Fähigkeit, neue Wörter abzuspeichern und abrufen zu können. Das ist total irre. Ich wünschte, das würde mir heute noch zur Verfügung stehen, vor allen Dingen beim Fremdsprachenerwerb.
Ja.
Ja. So, das sieht man auch bei Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom vielleicht nicht so ausgeprägt, aber die Kinder holen tatsächlich auf. Julia Siegbühler und ich haben immer von einer Phase der sogenannten Reorganisation der Sprachfähigkeiten gesprochen, die wir bei Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom so im Alter von 10-12 Jahren beobachtet haben. Bei einem Kind, das ohne kognitive Einschränkungen aufwächst, sieht man so im Alter von 4-5 Jahren eine kognitive Wende, nenne ich das jetzt einfach mal, dass auf einmal kognitiv ganz andere Kapazitäten und Strategien zur Verfügung stehen. Und Julia Siegmüller und ich haben vermutet, dass das den Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom im Alter zwischen 10 und 12 Jahren gelingt. Darf ich noch mal etwas auf das zurückkommen, was du vorhin sagtest mit Gebärden, weil das Wort Gebärden bei mir Gebärden unterstützte Kommunikation aufgerufen hat. Mhm. Gebärdensprache, Gebärden unterstützt kommunizieren. Und ich ja vorhin noch sagte, es gibt auch Kinder, die wenig Sprache bis zum Alter von 5 Jahren, aber gar keine Sprache oder auch fast niemals kaum Sprache benutzen werden. So, zu Beginn der Forschung zum Williams-Beuren-Syndrom vor 40, 50 Jahren sprach man davon, dass eine gewisse Prozentzahl von Kindern das sogenannte Cocktail-Party-Speech-Syndrom zeigen, also unfassbar viel reden. Eigentlich ein ganz normales Williams-Beuren-Syndrom-Kind, die unglaublich viel und schön erzählen können. So, und das bedeutet aber, eine bestimmte Prozentzahl von Kindern tat das genau nicht. Jetzt sind wir 40, 50 Jahre weiter und in dem schon genannten Survey von Kollege Tom Lünker haben wir eine Handvoll von Kindern dabei, die eine Doppeldiagnose bekommen haben. Das sind Kinder mit Williams-Beuren-Syndrom und Autismus-Spektrum-Störung. So, von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung wissen wir, dass sie Schwierigkeiten haben, soziale Interaktionen zu schätzen, zu nutzen oder gar auch sprachlich auszudrücken. So, und wir haben tatsächlich bei diesen Kindern in seinem Survey Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung dabei, die wenig oder auch gar keine Lautsprache benutzen. Für diese Kinder, die aber genauso wie jedes andere Kind auf dieser Welt weiß, was es gerne möchte, das Ziele hat, das Wünsche hat, das weiß, was es will, nur noch nicht den Kanal hat, es auszudrücken. Für diese Kinder brauchen wir tatsächlich die Möglichkeiten, die wir über die sogenannte unterstützte Kommunikation haben, das heißt über Symbolkarten, über Gebärden, klar zu machen, was möchtest du trinken, oder dass das Kind sagen kann, ich möchte trinken, ich möchte spielen, ich möchte dies, ich möchte das. Mhm. Auch diese Kinder wissen, ich möchte einen Apfel essen oder ich möchte eine Birne essen. Und nicht, dass man dann diesen Teller da einfach hinschiebt, weil das Kind, ach, das kann ja gar nicht reden. Wir stellen ihm mal einen Teller mit Bananen hin. Mhm. Und das Kind mag überhaupt keine Bananen. Das Kind isst sie also nicht. So, was passiert? Das Kind kann sich nicht äußern, kriegt aber Ärger, weil es die Banane nicht isst. Einfach, weil es ja auch nicht gefragt wurde, möchtest du die Banane, den Apfel, die Birne? So, und wenn man den richtigen Kanal findet, auf dem das Kind antworten kann, so wie vorhin bei dem Schriftspracherwerb das iPad das Mittel der Wahl war, um schreiben zu lernen. Kind macht mittlerweile eine Berufsausbildung übrigens. So viel dazu. Also wenn man da den richtigen Weg findet, dass das Kind einen Zugang zur Welt bekommt und wir einen Zugang zum Kind, dann wird ein Schuh draus für jedes Kind. Und dann sind wir wieder beim biopsychosozialen Modell der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und es wird alles so gut und so bestmöglich, wie es irgendwie geht. Das Kind kann sich als selbstwirksam, als eigenständige Person wahrnehmen, und das ist doch auch wichtig. Eine Wahl haben dürfen.
Zu einer Wahl haben dürfen kommt mir noch die nächste Frage. Wie ist das eigentlich? Gibt es Erkenntnisse dazu mit Zweisprachigkeit? Also, keine Ahnung, der Papa ist aus Polen und die Mutter ist aus Deutschland und Papa möchte doch gerne, dass auch das Polnisch in der Familie aktiv bleibt oder wie auch immer die Konstellationen sind. Gibt es da Erkenntnisse? Sollte man bei einer Sprache bleiben? Sollte man trotzdem beides ausnutzen? Oder wie kommt man, kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Die Kinder sollten unbedingt mehrsprachig aufwachsen. Wenn der Papa aus Polen kommt und die Mama aus Deutschland, dann kann man verschiedene Strategien wählen. Aus der Mehrsprachigkeitsforschung werden ja verschiedene Möglichkeiten genannt, ein Kind mehrsprachig aufwachsen zu lassen, dass dann das eine Elternteil die eine Sprache spricht und das andere Elternteil die andere Sprache, oder man spricht vor der Haustür die eine Sprache und im Haus die andere Sprache, oder die Familiensprache ist X und zum Bilderbuch vorlesen für die Gute-Nacht-Geschichte wird die Sprache Y gewählt, etc. Also auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn wir an die Länder denken, die allein aus politischen oder sonstigen Gegebenheiten mehrsprachig sind. Wenn ich an die Familien in der Schweiz denke, in Belgien oder ich weiß nicht wo, in denen schon die Nation an sich, die Gesellschaft mehrsprachig ist. Ja, selbstverständlich können unsere Kinder, gerade unsere Kinder mit Williams-Byron-Syndrom, mehrsprachig aufwachsen, genauso wie jedes andere Kind auch. Und diese Kinder suchen sich sprachlichen Input, aus dem Nähkästchen, ich hatte vorhin schon versprochen, dieses Nähkästchen aufzumachen, das war beim letzten Bundesverbandstag, entschuldige bitte, da hatte ich genau das Thema Mehrsprachigkeit auch angeboten in einem Workshop, und Eltern berichteten auch aus mehrsprachigen Gesellschaften heraus. Aber da war eine Familie, die dann, mehrere Familien, die erzählten, dass ihre Kinder, die im Grundschulalter, alle waren im Grundschulalter, sich über das Internet, macht es möglich, Sprachkurse organisierten oder über Websites etc. Also die sind extrem findig, diese Kinder, andere Sprachen lernten, sei es Finnisch, sei es Griechisch oder Chinesisch. Eine Mutter erzählte, ja, Chinesisch, unser Kind hat sich Chinesisch selber beigebracht. Dann einige Eltern total überrascht waren und bewundert ein O und A und Ach äußerten. Die Mutter dann sagte, ja, mein Gott, so schwer ist Chinesisch jetzt auch nicht. Ich habe das dann auch gelernt. Da war dann Stille im Raum. Das war sehr, sehr faszinierend. Nein, diese Kinder haben tatsächlich eine besondere Fähigkeit, in den Sprachsystemen Einheiten zu isolieren und zu erkennen. Das ist wirklich total faszinierend. Ja, solange die kognitiven, die auditiven Zugänge, die visuellen Zugänge, solange alles da ist, sind diese Kinder in der Lage, aus jedwedem Sprachsystem die Einheiten zu isolieren und dann zu als Bausteine zu erkennen und dann entsprechend die, das ist dann aber ein langer Weg, dann tatsächlich die Sprachen zu erwerben. Also aus einem ganzen Satz, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein englischsprachiges Lied oder ein fremdsprachiges Lied hörst, mir ging das genauso, oder mir geht das genauso, dass ich erstmal eine ganze Zeile oder einen Refrain erstmal als eine einzige Lautkette wahrnehme und es mir zum Teil erst, gerade wenn das Sänger mit einem starken amerikanischen Akzent sind, es mit der Zeit gelingt, einzelne Bruchstücke daraus zu erkennen, bis ich dann ein Wort erkannt habe und das dann tatsächlich selber aktiv benutzen kann. Das ist dann diese Sprachentwicklung auch in der anderen fremden Sprache, aber das gelingt unseren Kindern mit Willens-Beuren-Syndrom ziemlich, ziemlich gut. Also mehrsprachig immer.
Jetzt muss ich doch den Gag erzählen. Ich habe neulich im Radio, hatte jemand angerufen, hat gesagt, dass er hieß Dieter und seine Lieblingsband sind ABBA, weil er immer dachte, die singen dieses Lied Schicker Dieter, als er Kind war. Heißt dann das Original von ABBA? Naja, ich glaube, wir haben alle präsent.
Ich glaube auch, jetzt haben alle das Lied im Ohr. Aber jedes ABBA-Lied ist schön, man kann jedes ABBA-Lied gerne im Ohr haben.
Ja, ich habe jetzt die Winnitz gemacht zwischen 1993 und 95 und da hatte ich auch einen Jungen, mit dem ich da viel gearbeitet habe, der ist mir sehr ans Herz gewachsen und der hat damals zu diesem Snap Song All That She Want immer als Matchy Box immer gesungen. Also es ging dann ums Auto. Ja, also ich glaube, ich habe verstanden, worum es ging an der Stelle.
Ja.
Jetzt sind wir, du hast jetzt ja nochmal die Themen sagen, zusammengefasst, mit denen wir auch in den Eingang oder angefangen haben, dass es doch dass in der Regel Kinder mit WBS zumindest einige von ihnen sprachliche Schwierigkeiten haben, aber im Laufe der Entwicklung sozusagen Verzögerungen zeigen, aber doch auch Aufholeffekte, sodass man sagen kann, dass die sprachliche Entwicklung relativ gut sein kann. Ne? Sogar, Sie können ja sagen, fremdsprachlich unterwegs sein. Nun kommt es sozusagen manchmal zu der, und das hast du gesagt, wenn die Kognition dazu kommt, und das ist ja so ein Aspekt, der in der Forschung auch immer wieder aufpoppt, nämlich dass wir diese Diskrepanz oder dass wir in der Praxis oder dass Familien beschreiben, dass die Kinder dadurch Schwierigkeiten haben, dass sie in der Schule, im Kindergarten oder in der Werkstatt sozusagen als Schnacker gelten oder als Blender oder als Leute, die, du hast Cocktail-Speech gesagt, also die verbal sehr, sehr stark erscheinen, aber dennoch im Detail oder wenn sie sagen, viele Dinge nicht verstehen können, Konflikte eingebunden sind oder viel Stress in sozialen Situationen erleben. Mit anderen Worten, es gibt dann die Situation, dass sie von den unterschiedlichsten professionellen Unterstützern in den Systemen nicht so richtig erkannt werden. Also von dem, was sie wirklich können, weil die Sprachniveau manchmal drüber liegen kann. Ist das so? Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen. Und wie könnte so etwas auch noch mal kommuniziert werden? Oder treten da auch Leute an dich heran, genau mit diesem Thema?
Das ist tatsächlich noch nicht so präsent. Das ist tatsächlich noch nicht vordergründig oder nicht gleichrangig wie beispielsweise Schwierigkeiten im Lauterwerb, im Wortschatzerwerb, im Grammatikerwerb oder gar in der Schrift. Das stimmt. Aber ansonsten, die Kinder, das ist nämlich der Aspekt der Erzählfähigkeit oder der Fähigkeit, einem Gespräch im Punkt länger zu folgen, auf einen Gesprächspartner auch zu antworten. Also nicht so wie ich jetzt sehr, sehr ausschweifig, sondern tatsächlich komplett ablenken. Also es fällt diesen Kindern tatsächlich schwer, auf eine Frage oder auf eine Aussage, einen Impuls des Gesprächspartners anknüpfend wieder zu reagieren. Das ist auch mit ein Punkt, den wir verstärkt beim letzten Bundesverbandstreffen gesehen haben, bei den Kindern, die uns besucht haben in der Sprachberatung, dass sie in dem Moment, in dem sie zumindest das Gefühl haben, inhaltlich, kognitiv überfordert zu sein, in Stress zu geraten, so wie du das vorhin schon sagtest, sie schaffen es, auf sehr charmante und effektive Art und Weise den Inhalt und den Fokus im Gespräch abzulenken. Wirklich auf irgendetwas ganz anderes im Raum oder auf eine ganz andere Begebenheit. Kinder schaffen es ja sowieso relativ gut, also grundsätzlich alle Kinder, eine Überforderung auszudrücken, im Schulunterricht beispielsweise damit, ich muss zur Toilette, darf ich mal gerade zur Toilette gehen? So, und das tun sie unter Umständen 5-mal in einer Unterrichtsstunde zu einem Thema, mit dem sie sich überfordert fühlen. Das ist ein Signal, da sind die Kinder mit Wilhelms-Beuren-Syndrom extrem kreativer, was ihre Ablenkungsmanöver betrifft, dass man als Erwachsener sich nach einer Minute fragt, Moment, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Wir wollten doch über das und das reden. Wie hat denn dieser kleine Knutschkugel das schon wieder hingekriegt? So, und die Erzählfähigkeit, diese pragmatischen Kompetenzen, also Sprache im Gespräch länger zielführend zu nutzen, ist noch in den Startschuhen. Es gibt erste Erkenntnisse dazu. Da hatte auch Julia Siegmüller einige Ergebnisse dazu. Interessanterweise, dass die Kinder mit Wilhelms-Beuren-Syndrom Schwierigkeiten mit Inhalten haben, die räumliche Veränderungen betreffen. Oder ist etwas oben oder unten? Was zum Teil, also da haben wir so die eine oder andere Assoziation damit zusammenhängt, dass die Kinder selber Schwierigkeiten in der visuellen Verarbeitung, also bis zu einem bestimmten Alter in der visuellen Verarbeitung von räumlichen Strukturen haben. So, also da trifft wieder Sprache auf Alltag und Alltag auf Sprache. So, und das steckt tatsächlich immer noch in den Kinderschuhen, auch Erzählfähigkeit. Aber das betrifft nicht nur Kinder mit Wilhelms-Beuren-Syndrom, das betrifft diesen Aspekt der Sprachkompetenz überhaupt.
Ja, ich frage auch das, also es geht so, all das, was du jetzt eben oder geantwortet hast, war ja nicht ausschweifend, sondern sehr, sehr konkret. Wir haben vor... Das war das vorletzte Treffen in Präsenz in Willingen. Da hatten wir Interviews aufgenommen von Familien, dass die so ein bisschen berichten, was sind die Themen, die sie haben im weitesten Sinne, was sind so Herausforderungen im Alltag. Und darüber hinaus Gespräche, die ich ja jetzt auch mit Familien dann führe, bei einem Familientreffen oder wenn man sich auf einer Tagung irgendwie da sieht. Und das ist mir jetzt schon öfter passiert, so ein ähnliches Muster, was beschrieben wird, dass nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene, wenn sie häufig also Konflikte haben, sie wie erstarren und sie ganz wenig thematisieren können. Und dass diese Diskrepanz einerseits eben sehr fluide über bestimmte Dinge wie Dinosaurier oder was auch immer in allen Formen und Farben sprechen zu können und auf der anderen Seite so sprachlos zu sein, so erstarrt zu sein, Dinge nicht thematisieren zu können, dass es auch die Familien wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also mir fällt beispielsweise eine Person ein, da hatte mir ein Vater berichtet, dass der Sohn so einen ausgelagerten Arbeitsplatz hat in einer größeren Firma und dort durch eine größere Stadt mit der U-Bahn fahren muss oder mit der S-Bahn, ist ja gar wurscht. Und das hat über einen langen Zeitraum recht gut geklappt. Und dann gab es aber irgendwie Konflikte und es war kaum zu rekonstruieren. Und alles, was dann, warum die Konflikte da sind, weil der Sohn wollte dann gar nicht mehr da zur Arbeit hin. Also da hing so eine ganze Menge dran. Und dann waren es vermutlich Beobachtungen oder Erfahrungen, die alleine jetzt in der S-Bahn jetzt gemacht worden sind. Aber das fiel ihm so schwer, diese Dinge zu thematisieren. Oder ein Schulkonflikt ist, Kind kommt nach Hause und weint und kann so wenig benennen, rekonstruieren, was ist passiert, wer hat was gesagt oder so einen Handlungsablauf da reinzubringen. Und ganz sicher sind natürlich, es geht ja nicht nur um Aussprache, ne, sondern man muss natürlich die Sprache verstehen können, aber diese Diskrepanz zwischen dem sehr, sehr gut in eine Beziehung zu kommen und mit jemandem plauschen zu können und erzählen zu können und Hallo sagen zu können, die ist ja einerseits sehr beeindruckend und auf der anderen Seite fehlt offensichtlich noch an Unterstützung, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Hättest du dafür eine Idee, woran es liegen könnte? Oder ist dir das, hast du noch nie gehört, so eine Konstellation oder so eine Geschichte?
Ja, ich habe episodisch davon gehört, dass es dann im Kollegenkreis tatsächlich zu Streitigkeiten kam. Was sollen wir zuerst machen? Erst die Sträucher schneiden und dann die Beete oder wie auch immer oder das hier. Sich die Person mit WBS überrollt und überrannt fühlte von einem Kollegen. Aber ich kenne das auch nur episodisch, muss ich an der Stelle gestehen. Und es kann vermutlich fließen dann eben zwei Dinge zusammen. Das eine ist sicherlich diese Kognitionsentwicklung auf der einen Seite, versteht man als Kind und als Involvierter, wenn man ja mittendrin steckt, dann fällt es jedem Menschen ja schwer zu erkennen, was passiert hier eigentlich gerade, wer macht hier was mit wem, und das fällt vielleicht einem Kind mit Williams-Borren-Syndrom noch viel schwerer. Und das andere ist, dass tatsächlich diese Versprachlichung den Kindern schwerfällt, dass man vielleicht tatsächlich an der Stelle mit den Kindern mit Williams-Borren-Syndrom noch stärker als mit anderen Kindern Versprachlichung üben muss, Gefühle auszudrücken und Beziehungen auszudrücken. Und das trotz vielleicht der eingeschränkten Fähigkeiten, eine Erzählung von Anfang bis zum Ende mit allen korrekten Beteiligten zu erzählen. Wenn man das als Erwachsener oder als Eltern, als Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, LogopädInnen mit dem Hinterkopf behält, dass die Kinder sowieso Schwierigkeiten haben, einen Plot zu erzählen. Dass man immer weiß, ich brauche einen vertrauensvollen Ansprechpartner, der das nochmal von außen beobachtet haben könnte und da nochmal Informationen holen. Also das sind sozusagen drei Arbeitspunkte. Die Einschränkungen in der Erzählfähigkeit, die durch das Syndrom bedingt sind, die eventuelle Involviertheit und geringere kognitive Kompetenzen zu erkennen, was passiert hier in dieser Situation eigentlich. hauen mich die anderen hier gerade übers Ohr. Und die sprachlichen Mittel, die fehlen. An den sprachlichen Mitteln kann man ansetzen, die kann man mit dem Kind durchgehen, also die kann man dem Kind an die Hand geben, sei es über entsprechendes Bilderbuchmaterial oder dass Lehrkräfte dazu Möglichkeiten haben. Das ist nicht das Ding. Ja, das ist das, was mir dazu einfällt.
Dann würde ich jetzt mal so Richtung Ende unseres Gesprächs, habe ich so ein paar Standardfragen nochmal, Standardfragen nicht, aber so, die ich doch allen Gästen immer gerne stelle. Die eine wäre jetzt, stell dir vor, du hast einen riesen Koffer mit 1 Million oder noch mehr drin. Was wäre denn das, was aus deiner Sicht erforscht werden könnte oder sollte? Also so die Fantasiefrage, wo hättest du Lust, sozusagen Forschung zu machen oder vielleicht ja auch nochmal in eine andere Richtung gedacht?
Ich würde wahnsinnig gerne weiter Richtung Williams-Beuren-Syndrom, Kinder und Jugendliche mit Williams-Beuren-Syndrom forschen, auch im Übergang zum Beruf. Ich würde gerne weiter Richtung Einfluss der Hyperakusis forschen. Ich würde gerne über Kinder forschen, die mit Doppeldiagnosen versehen wurden. Was kann man alles unterstützend noch in der Sprachförderung tun, damit es auch in unserem Bildungssystem ankommt? Unsere Eltern sind so wahnsinnig gut aufgestellt, aber Eltern können kaum all das auffangen. Für den Fall, dass in der Kita oder in der Schule irgendwas nicht so gut läuft.
Du hattest jetzt gesagt, Berufsübergang zum Thema Sprache und Berufsübergang. Das macht mich jetzt nochmal neugierig. Was konkret würdest du da erforschen wollen?
Unterstützungsmöglichkeiten im Schriftspracherwerb und Unterstützungsmöglichkeiten im Lernen und Unterstützungsmöglichkeiten, dass die Sprachkompetenzen aufrechtzuerhalten. Ja. Versprecher müssen sein, die gehören dazu.
Ja, wunderbar. Danke. Aus deinem berufenen Munde. Ja, wunderbar.
Und eben auch Bildungssystem, was die Berufsschullehrkräfte betrifft, die Ausbilder, die in der Berufsschule haben wir sehr häufig Leute aus der Praxis, die wiederum Leute für die Praxis ausbilden und die brauchen unsere ganze Unterstützung, um eben diese Vielfalt von Auszubildenden inklusive unserer Kinder und Jugendlichen mit Williams-Beuren-Syndrom wirklich gut auszubilden für den Beruf und die Berufung.
Apropos Berufung, du bist ja nun schon wirklich länger im Feld jetzt tätig. Was würdest du sagen, hast du von jetzt den Personen mit WBS, mit denen du zusammengearbeitet hast, was hast du von denen gelernt?
Geht nicht, gibt's nicht. Das ist tatsächlich die Quintessenz. Geht nicht, gibt's nicht und man ist nicht lange sauer. Optimismus. Okay. Das ist das, was ich von den Familien, Geduld, Durchhaltevermögen, Vertrauen, das ist das, was ich von den Familien mitgenommen habe oder immer wieder mitnehme und auch von den Kindern und Jugendlichen mit dem Williams-Beuren-Syndrom.
Wow, danke. Gibt's noch etwas? Ach so, ja, auf jeden Fall. Die Studie, die du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, wer da mitmachen möchte, wie kann der da mitmachen? Wo gibt es da Infos?
Wir haben auf unserer Universitäts-Homepage der Justus-Liebig-Universität Gießen, ich denke, wenn man meinen Namen googelt, Susanne van Minnen, Universität Gießen, Dann kommt man auf unserer Homepage an. Dort ist ein Link zu dieser Fragebogenstudie, der nach wie vor geöffnet ist. Und wir würden uns natürlich wirklich selber weitere Resonanz freuen. Wir sind dankbar für jede und jeden, die schon daran teilgenommen haben und so unglaublich viele Erfahrungen mit uns geteilt haben. Da erstmal allerherzlichsten Dank an dieser Stelle.
Ja, dann weißt du, warte, wir packen den Link logischerweise in die Shownotes. Dann kann wer will da gleich raufklicken. Und kommt dann zu dir. Genau. Gibt's noch etwas, was du loswerden wolltest, weil ich noch nicht gefragt habe, was du gerne sagen möchtest noch zu deiner Arbeit, zu deiner Forschung oder zum Thema WBS?
Ich möchte ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an diejenigen, die seit den 1970er Jahren in dieser Forschung stecken, die diese Forschung vorangetrieben haben, die heute mit an Bord sind. Und ich möchte vor allen Dingen dir danken für diesen wunderbaren Podcast und für deine gesamte Arbeit für die Familien und die Kinder mit Williams-Borren-Syndrom.
Oh, Susanne, jetzt kriege ich ja gleich die rote Rübe. Vielen, vielen, vielen Dank. Und für mich schließt sich der Kreis, insofern nicht der schließt sich der Kreis, aber eine mögliche Gestalt. Denn ich kann mich sehr gut erinnern, als ich ich habe 2014 meine Dissertation, also die Doktorarbeit beendet zum Thema Williams-Borren-Syndrom. Und ich hatte mich einige Jahre davor als schüchterner Student und Doktorand, da habe ich noch zum Telefon gegriffen. Da gab es natürlich schon Internet, aber natürlich noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, und durfte mit dir telefonieren. Und ich habe eine deiner sprachtheoretischen Ansätze auch genutzt für meine Diss. Und insofern ist es fantastisch, dass wir uns an dieser Stelle oder auf diesem Wege wiedersehen und natürlich hoffentlich auch in Willingen und an anderer Stelle. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und für all die unglaublichen Informationen. Vielen, vielen Dank, Susanne, und auf bald.
Bis bald. Bis bald. Ich sage auch nochmal Dankeschön.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Borren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.